Horch, die Engelchöre singen. Wie muss ich das angehört haben, als die Engel den Hirten erschienen sind? Als da nicht mehr nur ein Engel war, sondern die Menge der himmlischen Heerscharen. Und sie Gott gelobt haben. Wir sagen das so, wir kennen das so, diesen Begriff, die Menge der himmlischen Heerscharen. Aber es war ein Engelchor. Und es war eine Menge, die man nicht zählen konnte. Eine himmlische Heerschar, ein himmlisches Heer. Und diese Engel, die singen mit Engelszungen. Sie haben nicht einfach nur irgendein Lied gesungen, sondern sie haben Gott gelobt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und zum Ende des Chorlieds wurden wir aufgefordert: Seid fröhlich alle Völker und singet Freudenlieder. Bringt Ehre und Anbetung ihm, dem Friedensfürsten, da. Und als ich so in dieser Vorbereitung in den letzten Tagen Lukas 2 gelesen habe, da ist mir die Reaktion so ins Auge gestochen. Die Engel, sie loben Gott. Von den Hirten heißt es, als sie von dem Jesuskind weggehen, dass sie Gott loben und preisen für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und dann haben wir in der Einleitung von Simeon gehört und anschließend heißt es auch noch von Hanna und da wird uns die gleiche Reaktion berichtet: Sie loben Gott. Und um besser zu verstehen, was diesen Lobgesang in diesen Menschen ausgelöst hat und auch bei den Engeln, wollen wir heute Morgen uns mit dem Lobgesang von Simeon beschäftigen, den wir schon in der Einleitung gehört haben. Und wir nehmen die Verse 25 bis 35 als Grundlage und wir wollen uns da Stück für Stück entlanghangeln. So, schlag gerne Lukas 2 ab Vers 25 auf und wir gehen nach und nach durch. Lass uns zuerst auf Simeon eingehen. Lass uns sehen, was erfahren wir hier im Text über Simeon. Und dann wollen wir uns anschauen, was Simeon über Jesus gesagt hat. Das ist so die grobe Gliederung. Und Simeon wird hier in Vers 25 zuerst so beschrieben: Und sie, ein Mann, war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig. Gerecht und gottesfürchtig, das sind also die beiden Begriffe, die Simeon in erster Linie charakterisiert haben. Und es sind zwei Begriffe, die sich auf zwei Bereiche aufteilen, die sich auf zwei Bereiche beziehen. Und der erste Begriff, der bezieht sich auf die horizontale Ebene, also das Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Simeon war gerecht. Und dieses Gerecht kann man auch mit aufrichtig, mit ehrlich, dem Willen Gottes entsprechend oder unschuldig übersetzen. Auch Josef wird uns in Matthäus 1 als gerecht beschrieben. Da heißt es: Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen. Simeon war aufrichtig. Er hatte keine bösen Absichten. Er machte niemandem etwas vor. Er versuchte nicht auf krummen Wegen seinen Profit herauszuziehen, nicht auf krummen Wegen Gewinn zu machen, sondern er war ehrlich. Seine Beweggründe waren gerecht, sie waren rein, sie waren gut. Und er hat sich unschuldig verhalten. Und wisst ihr, als krasses Gegenteil können wir Zachäus ransehen. Zachäus war nicht gerecht, er war ungerecht. Er hat versucht, auf krummen Wegen Gewinn zu erwirtschaften. Und er hat sich auf unehrliche Weise bereichert. Auch Johannes der Täufer zum Beispiel wird als gerecht beschrieben. Da heißt es in Markus 6, Vers 20, Herodes aber fürchtete Johannes, denn er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Also auch wieder gerecht. Und genau wie bei Simeon haben wir bei Johannes dem Täufer auch einen Zusatz. Johannes war gerecht und ein heiliger Mann. Und wir wissen, dass Johannes eine besondere Aufgabe hatte. Er war ein ganz besonderer Mensch. Er war für Gott ausgesondert und er war der Wegbereiter von Jesus. Er war derjenige, der die Aufgabe hatte, das öffentliche Wirken von Jesus vorzubereiten. Der Zusatz in der Beschreibung von Simeon bezieht sich aber nicht auf seinen Auftrag. Simeon war gerecht und gottesfürchtig. Es beschreibt also sein Verhältnis gegenüber Gott. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon lebte in Ehrfurcht vor dem dreimal heiligen Gott, vor dem allmächtigen Gott. Und wir dürfen diese Gottesfurcht nicht mit Angst gleichsetzen, sondern mit dem Bewusstsein der Heiligkeit Gottes, mit dem Bewusstsein der Bereitschaft, mit dem Bewusstsein der Liebe, der Barmherzigkeit, der Güte Gottes. Und daraus folgend war in Simeon die Bereitschaft da, sich Gott unterzuordnen, indem er sein Leben nach dem Maßstab Gottes ausgerichtet hat. Wir können also sagen, dass die Gerechtigkeit von Simeon keine Selbstgerechtigkeit war, sondern sie war Ausfluss seiner Gottesfurcht. Die Gottesfurcht war maßgebend dafür, dass er in seinem Handeln gerecht gehandelt hat, sich gerecht verhalten hat, nicht andersherum. Er hat sich nicht durch sein gerechtes Verhalten irgendwie einen besonderen Status gegenüber Gott erarbeitet, sondern das Wissen, Gott ist heilig, Gott ist allwissend, Gott ist voller Güte, Gott ist voller Barmherzigkeit, Gott ist voller Liebe. Dieses Wissen hat ihn beeinflusst. Dieses Wissen hat sich in seinen Handlungen wiedergespiegelt. Und es ist interessant, dass diese Beschreibung gottesfürchtig viel seltener benutzt wird als das Wort gerecht. Ich habe neben der Beschreibung von Simeon nur zwei weitere Stellen gefunden, wo es von Gottesfürchtigen heißt im Neuen Testament, wo genau das gleiche griechische Wort benutzt wird. Und eine davon, stehen beide in der Apostelgeschichte, und eine davon ist im Rahmen der Bestattung von Stephanus. Da heißt es, er wurde von gottesfürchtigen Männern bestattet. Und die andere Stelle, wo dieses Wort gottesfürchtig benutzt wird, ist im Rahmen des Pfingstereignisses. Da heißt es, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Und wisst ihr, das sind die Männer, von denen es nach der Predigt von Petrus heißt, als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Die Pfingstpredigt hat diese Männer, gottesfürchtige Männer, ins Herz getroffen. In das gottesfürchtige Herz. Wisst ihr, in diesem gottesfürchtigen Herz hier finden sich perfekte Voraussetzungen für das Wirken Gottes, weil an diesem Tag etwa 3000 Menschen der Gemeinde hinzugetan wurden. Die Gottesfurcht hatte ihre Auswirkungen. Und genauso war es bei Simeon. Die Gottesfurcht hatte seine Auswirkungen, denn es heißt weiter von ihm, Vers 26 und 27, ihm war vom Heiligen Geist offenbart worden, er würde den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Und er kam auf Anregung des Geistes in den Tempel. Es war ihm vom Heiligen Geist offenbart worden. Das ist eine interessante Aussage in diesem Zug. Gott konnte zu Simeon sprechen. Simeon hatte eine persönliche Offenbarung Gottes erlebt. Und wisst ihr, wir müssen daran denken, zu welchem Zeitpunkt das geschrieben ist. Es war zuvor eine lange Zeit, dass keine Propheten aufgetreten sind. Zwischen Malachi, dem letzten Propheten des Alten Testaments, und der Geburt Jesu Christi lagen etwa 400 Jahre. Und es werden die 400 stillen Jahre genannt, weil keine Propheten aufgetreten sind. Zwar wird Simeon nicht als öffentlicher Prophet angesehen, weil er keinen Auftrag hatte, öffentlich zu wirken, wie etwa Johannes der Täufer, aber Gott hat zu Simeon gesprochen. Er hat ihm durch den Heiligen Geist offenbart. Das war eine Prophetie, die er bekommen hat, dass er den Messias sehen wird. Und das ist durchaus eine bemerkenswerte Feststellung an dieser Stelle. Und genauso bemerkenswert finde ich an der Stelle, dass er vom Heiligen Geist geleitet wurde. Und wisst ihr, wenn wir daran denken, mich hat es sofort an die Apostelgeschichte erinnert, an diese Missionsberichte von Paulus und seinen Mitstreitern. Dort heißt es auch an manchen Stellen der Missionsberichte, dass Paulus und seine Gefährten entweder vom Geist gedrungen wurden, irgendwo hinzugehen, oder der Geist hat davon abgehalten, hat ihre Reisepläne, ihre Missionstätigkeit auch gelenkt oder eben nicht. Da heißt es zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, als sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort in Asien zu predigen. Als sie bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist erlaubte es ihnen nicht. Und auch von Philippus lesen wir das Gleiche. Als er vom Geist gedrängt auf die Straße Richtung Gaza geführt wird und dort den Kämmerer von Äthiopien trifft. Und er spricht mit ihm, er legt ihm das Wort aus und er tauft ihn schließlich. Simeon wurde vom Geist angeregt, in den Tempel zu kommen. Und er wurde vom Geist darüber informiert, dass er den Tod nicht sehen würde, bevor er den Christus des Herrn gesehen hatte. Diese Aussage impliziert irgendwie, dass wir denken, dass Simeon alt gewesen ist. Aber was meinen wir? War Simeon wirklich alt? Wisst ihr, wenn wir dann direkt nach Simeon, nach dieser Beschreibung von Simeon in unser Wort schauen, dann heißt es von Hanna, dass sie hochbetagt war. Und es wird sogar ihr Alter angegeben. Sie war 84 Jahre alt. Das Alter von Simeon kennen wir nicht. Es wird uns hier nicht berichtet. Und irgendwie bin ich immer davon ausgegangen, weil es ihm gezeigt wurde, dass er den Tod nicht sehen würde, dass er alt gewesen sein muss. Kurz davor zu sterben, so dachte ich immer. Aber das steht hier nicht. Sondern nur, dass er sterben wird, wenn er Christus gesehen hat. Da Jesus erst 30 Jahre später dann wirklich aktiv in Erscheinung getreten ist und Simeon zu einem viel früheren Zeitpunkt, also seine Geburt, miterlebt hat, können wir schon davon ausgehen, dass er es nicht mehr miterlebt hat, dass er das öffentliche Wirken, dass er die Kreuzigung und auch die Auferstehung nicht mehr miterlebt hat. Ich denke, für ihn war wirklich das Größte, Jesus einmal zu sehen. Und das kommt hier auch so aus den Worten heraus. Und es bringt uns zu einem weiteren Punkt, und zwar zur Erwartungshaltung von Simeon. Er würde den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Simeon wusste, dass er noch zu seinen Lebzeiten den Retter sehen wird. Er wusste aber nicht, wie er aussehen wird. Zu den Hirten sagte der Engel, und das nehmt als Zeichen, ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Für Simeon gab es kein Zeichen. Es gab weder einen Stern, der ihm den Weg geleitet hätte, noch eine himmlische Botschaft, dass er den Retter als Baby in einer Krippe finden würde, sondern Er wurde auf Anregung des Geistes in den Tempel geführt. Genau zu dem Zeitpunkt, als Maria und Josef mit Jesus in den Tempel kommen, um Jesus dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben war. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt sein. Und wisst ihr, es ist kein Zufall, dass sich die Wege von Simeon, Maria, Josef und dem Jesuskind hier kreuzen, sondern es war von Gott geplant, weil es bei Gott keine Zufälle gibt, sondern Gott hat einen Plan mit jedem einzelnen Menschen von uns. Und Gott hat viele Wege, Menschen zu erreichen. Er ist dabei nicht auf ein bestimmtes Muster angewiesen, sondern Gott kennt viele Wege zu den Menschenherzen. In seiner Weisheit weiß Gott am besten, wie er jeden Menschen erreichen kann. Simeon wusste, dass er während seines Lebens den Christus des Herrn sehen wird, also den Gesalbten des Herrn, denjenigen, der von Gott ausgesandt und der von Gott mit der Vollmacht ausgestattet war, mit göttlicher Vollmacht. Und er wartete auf den Trost Israels. Simeon wusste, dass das Volk Israel verloren war. Er wartet auf einen Retter. Weil das Volk Israel wieder einmal unter eine fremde Herrschaft gekommen ist. Diesmal waren es die Römer, die das Leben, das Land diktiert, das Volk unterdrückt haben und die ihnen das Leben schwer gemacht haben. Wisst ihr, die Römer, sie waren eine Weltmacht. Ihre militärische Stärke war erdrückend und für das Volk Israel war dieser Feind unbezwingbar. Jeder Widerstand und jedes Aufbäumen war da zwecklos. Sie waren wirklich verloren und sie haben eingesehen, wir brauchen einen Retter. Und zwar einen Retter mit göttlicher Vollmacht. Und wenn Simeon nun in dieser Erwartungshaltung war, dass ein Retter das Volk von dieser römischen Herrschaft befreien sollte, so würde er doch, wenn er seinem Verstand gefolgt wäre, dann würde doch Ausschau halten nach einem starken Mann, nach einem Mann, der Weisheit hat, einem Mann, der das Geschick hat, ein Land zu leiten, der eine Revolution in Gang treiben kann, einen Mann der Kraft. Und er kommt in den Tempel und er wird vom Geist geleitet zu dem Baby. All das, diese Herrschaft, diese Kraft, diese Macht, all das konnte er nicht sehen, noch nicht. Deshalb muss es ihm vom Geist gezeigt worden sein, dass es sich bei diesem Baby wirklich um den erwarteten Messias, um den Retter gehandelt hat. Warten ist für uns oft etwas Passives. Wir können da nichts Aktives tun während dieser Wartezeit. Aber bei Simeon hat das Warten eine aktive Komponente, weil er auf etwas ganz Bestimmtes wartet. Er wartet auf den Christus des Herrn. Er wartet auf den Trost Israels. Und weil er vom Geist diese klare Botschaft bekommen hat, du wirst den Tod nicht sehen, bevor du nicht den Retter gesehen hast, hat er diese Erwartungshaltung. Ihm wird klar, dass dieses Jesuskind, das da gerade von Maria und Josef hineingetragen wird, dass in diesem Kind seine Erwartungen erfüllt werden. Er sieht nicht nur das Kind, sondern er sieht den versprochenen Retter. Und er sagt, Herr, nun entlässt du deinen Diener in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Was bedeutet Heil? Andere Übersetzungen, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Da liegt Heilen drin. Jemand, der Gesundheit bringt. Ein Heilsbringer. Ein Retter. Das Heil ist also die Rettung. Und wichtig, dass Simeon hier sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen. Die Rettung liegt außerhalb von ihm, die Rettung liegt außerhalb von uns. Wir können uns nicht selbst retten, sondern das Heil, die Rettung, sie kommen von Gott, und zwar durch Jesus Christus. Simeon erkennt das an, indem er sagt, dein Heil. Und wisst ihr, Jesus wurde von Gott gesandt, mit einem konkreten Auftrag ausgestattet, mit einer Widmung, mit einem Ziel. Er ist der Überbringer dieser Rettung, des Heils. Jesus ist gekommen, um unsere Seele gesund zu machen, um unserer Seele Gesundheit zu schenken, sie zu retten. Er ist gekommen, um uns von unserer Sünde zu befreien. Jesus ist der Weg, er ist das Heil, er ist der Retter. Und genau auf diesen hat Simeon gewartet. Und Simeon war bereit, sich helfen zu lassen. Er war bereit, sich retten zu lassen. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Weil Simeon sich bewusst war, dass er verloren ist. Dass er, obwohl er hier als gerecht und gottesfürchtig beschrieben wird, dass er das Heil, dass er die Rettung seiner Seele nicht in der eigenen Hand hat. Er wusste, dass das Volk einen Retter braucht. Er wusste, dass das Volk verloren ist, aber er wusste es auch für sich persönlich. Er wusste, ich brauche einen Retter. Das Heil liegt nicht in mir. Das ewige Leben können wir uns nicht verdienen. Und Simeon sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen. Simeon hat seinen Retter erkannt. Und die Frage ist an diesem Punkt, haben wir unseren Retter erkannt? Wissen wir, wer Jesus ist? Können wir es persönlich für uns beantworten? Haben unsere Augen das Heil Gottes gesehen? Haben wir erkannt, dass wir einen Retter brauchen? Haben wir erkannt, dass wir vor dem heiligen Gott nicht bestehen können, dass wir nichts vorzuweisen haben? Wisst ihr, wenn wir denken, dass wir die Rettung unserer Seele in der eigenen Hand hätten, dann sind wir auf dem falschen Weg. Meine Augen haben dein Heil gesehen, hat Simeon gesagt. Das Heil liegt nicht in uns. Wir brauchen einen Retter. Und dieser Retter ist außerhalb von uns. Dieser Retter ist in Jesus Christus. Es heißt, glückselig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Geistlich arm, nicht geistlich reich, nichts vorzuweisen, sondern diejenigen, die geistlich arm sind, denen gehört das Himmelreich. Und im Psalmen heißt es, der Herr ist nahe bei denen, deren Herz zerbrochen ist und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Wisst ihr, da ist Gott nahe, in der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wisst ihr, Gott ist ein Gott, der gerne hilft. Er ist ein Retter, der nicht exklusiv für irgendeinen besonderen Club da ist, sondern diese Rettung, die steht jedem Menschen offen. Jeder darf kommen. Jeder darf Rettung in Anspruch nehmen. Und Simeon sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen. Und dieser Ausspruch, meine Augen, der enthält diese Komponente, dass es eine persönliche Erkenntnis ist, dass es eine persönliche Erfahrung ist. Und ich habe das schon mal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Es gibt nur Kinder Gottes. Wir können den Glauben nicht vererben, wir können auch Erkenntnis nicht vererben, sondern jeder Mensch muss für sich persönlich erkennen und an diesen Punkt kommen, dass er seine Rettungsbedürftigkeit einsieht und dass er das Heil, die Rettung in Jesus Christus erkennt. Und jeder muss selbst den Notruf in der himmlischen Leitzentrale absetzen und sagen, Gott, hilf mir, sei mir Sünder gnädig. Das können wir nicht für andere tun. Jeder muss selbst an diesen Punkt kommen. Es muss selbst erfahren sein. Und dieser Gedanke wird uns auch in Johannes 1 verdeutlicht. In diesem Prolog, da heißt es, er, Jesus, war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die weder durch natürliche Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und hier haben wir genau diese Gegenüberstellung. Die Welt hat Jesus nicht erkannt. Und diejenigen, die ihn in ihrem Leben als Retter erkannt haben, haben das auch nicht getan nach der natürlichen Abstammung oder sie haben es auch nicht ihrem besonderen Willen zu verdanken oder dem Willen eines anderen, eines Mannes heißt es, sondern es ist ein Geschenk, das selbst erfahren werden muss. Und weiter in dem gleichen Kapitel in Johannes 1, da wird uns von Johannes dem Täufer berichtet. Und er sagt, zu Jesus deutend sagt, seht, das ist Gottes Lamm. Aber sein Zeugnis hat nicht automatisch zum Glauben und zur Rettung derjenigen geführt, die das gehört haben. Genauso wenig, als Andreas dem Petrus davon berichtet, dass sie den Messias gefunden haben, dann heißt es, er führte ihn zu Jesus. Petrus musste es selbst sehen, er musste es selbst erleben. Und noch deutlicher wird es bei dem Gespräch zwischen Nathanael und Philippus. Und Nathanael sagte zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus antwortete, komm und sieh. Auch diese Aufforderung. Komm mit und sieh selbst. Du musst es selbst erfahren. Es bringt nichts, wenn ich es dir nur sage und dir ans Herz lege. Du musst es selbst erfahren. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Das Heil, das vor allen Völkern bereitet ist. Jetzt ist es aber so, dass Jesus ja im Stall geboren wurde. In der kleinen Stadt Bethlehem. Seine Geburt war zwar verborgen, aber sie war doch nicht geheim gehalten. Es ist nur so, dass Jesus sich nicht selbst ins Rampenlicht stellen musste. Er musste nicht selbst die Werbetrommel rühren. Er musste nicht selbst dafür sorgen, sondern dafür waren andere zuständig. Die Engel oder der Engel, der die Hirten unterrichtet. Die Hirten, die in den Stall kommen, Jesus dort finden und anschließend davon weitererzählen. Das heißt, viele haben sich gewundert über das, was die Hirten da gesagt haben. Sie haben es weitererzählt. Dann wurden Simeon und Hanna benutzt und die Weisen aus dem Morgenland. Und durch die Hirten wurden auch die Menschen in ihrer Nachbarschaft, in der Stadt oder in der Gegend, wo sie unterwegs waren, davon unterrichtet. Sie haben es ja weitergetragen. Und auch von Hanna heißt es, die trat auch hinzu zur selben Stunde, pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also auch Hanna hat diese Botschaft weitergetragen. Und interessant finde ich, dass Lukas im Bericht über das Wirken von Johannes dem Täufer ebenfalls diese Stelle und diesen Ausspruch zitiert. Da heißt es, Lukas 3, Vers 3 bis 6, und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten, es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal soll aufgefüllt werden und jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden, und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes sehen. Das bezieht sich auf Jesaja, und in Jesaja haben wir tatsächlich mehrere Stellen, die das auf ähnliche Weise ausdrücken. Da heißt es einmal, alles Lebendige miteinander wird es sehen. die Herrlichkeit des Herrn. Und dann in Jesaja 52, Vers 10, der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen offenbart, sodass alle Enden der Welt das Heil unseres Gottes sehen. Das Heil unseres Gottes sehen. Jesus ist bereitet, nicht im Verborgenen, sondern es ist offenkundig. Die Herrlichkeit des Herrn ist für alle Menschen sichtbar. Jesus ist in die Welt gekommen. Er war nicht im Verborgenen, sondern von allen Völkern, vor allen Völkern bereitet. Alle konnten es sehen. Sowohl vor den Juden als auch vor den heidnischen Nationen, sowohl damals als auch heute. Und wenn wir in diesen historischen Zeitpunkt reingehen, das Land war ja besetzt von den Römern. Das heißt, es waren viele heidnische Soldaten im Land. Die haben es mitbekommen. Sie haben das genauso gehört. Alle Menschen sollten seine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit des Vaters im Leben, im Sterben und in der Auferstehung seines Sohnes. Und diese Botschaft wurde zu allen Menschen getragen. Und es ist auch noch heute unsere Aufgabe, unsere Pflicht, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen. Es sollen alle hören, es sollen alle die Herrlichkeit des Herrn sehen können. Das ist Feststellung und das ist Auftrag gleichermaßen. Die Rettung unserer Seelen liegt nur in Jesus allein, sodass alle das Heil unseres Gottes sehen. Und das wird auch im nächsten Vers, in unserem Abschnitt auch nochmal untermauert, Vers 32, ein Licht, die Nationen zu erleuchten und zum Preis deines Volkes Israel. Jesus wird hier als ein Licht beschrieben. Und Jesus kam in die Welt, um Licht in die Welt zu bringen. Er bringt Licht in die Finsternis hinein. Und in erster Linie bringt er Licht in unser Herzen. Als den Hirten auf dem Feld die Engel erschienen sind, heißt es, Lukas 2, Vers 9, und siehe, ein Engel des Herrn kam zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und da war dieses Licht ganz praktisch. Es war mitten in der Nacht und plötzlich ist es taghell. Die Hirten haben sich erschrocken. Die Herrlichkeit Gottes leuchtet. Jesus kommt als Licht in die Welt. Er kommt in die Finsternis unserer inneren Welt. Das ist das Wichtige. Wo es in uns dunkel ist, da will Jesus Licht hineinbringen. Sowohl was die Perspektive auf unser Leben angeht, als auch auf unser Sterben. Das Licht ist ein Begriff der Zuversicht, der Freude, der Hoffnung. Wisst ihr, wir müssen nicht länger im Dunkeln tappen, was unseren Seelenzustand angeht, was den Weg des Himmels angeht. All das ist Licht geworden, es ist hell geworden. Jesus hat dieses Licht gebracht. Und ich bin überzeugt, dass wir, die wir jünger sind auf jeden Fall, dank dem Stand der Technik heute, es gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, wie es ist, im Dunkeln zu tappen. Wie es ist, diese Unsicherheit zu verspüren, wenn man nicht weiß, was ist denn vor mir? Kann ich jetzt einen Schritt weitergehen oder nicht? Wie muss es gewesen sein ohne Halogenscheinwerfer, ohne Xenon, ohne LED, ohne Laserscheinwerfer, nachts unterwegs zu sein, mit einem schwachen Licht, das nur wenige Meter vorausreicht, wenn ich sehe, was kommt 10 Meter weiter, 15 Meter weiter. Oder wir zu Fuß unterwegs sind mit einer kleinen Leuchte und wir gerade den nächsten Schritt sehen können. Jesus bringt Licht. Er bringt Licht in unser Leben. Und wisst ihr, bei diesem Licht ist es nicht wie so ein schwaches Lämpchen, das so den nächsten Schritt nur zeigt, sondern er bringt Flutlicht. Ein Licht, das aus dem Himmel scheint, in unsere Herzen hinein, in unser Leben hinein, dass alles ausleuchtet, wie in der heiligen Nacht, als es auf einmal von der Dunkelheit, von der Finsternis taghell wurde. So bringt Jesus Licht in unser Herz, damit es keine dunklen Flecken mehr in unserem Leben gibt, sondern alles aufgedeckt wird. Und wisst ihr, der Beweggrund ist wichtig. Jesus macht es nicht, um uns bloßzustellen, sondern es heißt, zum Preis, zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Zur Verherrlichung seines Volkes. Er möchte seine Kinder, er möchte seine Gemeinde, er möchte alle seine Nachfolger reinigen von aller Sünde, von aller Ungerechtigkeit, von aller Gottlosigkeit, von aller Lieblosigkeit. Und er will uns einen himmlischen Glanz anlegen. Er will, dass wir leuchten, dass wir strahlen, dass wir befähigt sind, zur Ehre Gottes zu leben. Und er leuchtet uns den Weg in den Himmel. Weiter sagt Simeon über Jesus, Vers 34 und 35, sieh, er wird zum Fall und Aufstehen vieler in Israel gesetzt und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Der Schwerpunkt liegt hier auf dieser Aussage, dass Jesus polarisiert. Wir können Jesus nicht neutral gegenüberstehen. Entweder wir nehmen Anstoß oder wir erfreuen uns an ihn. Und das hat bei seiner Geburt angefangen. Wir haben von den Engeln gehört, wir haben von den Hirten gehört, dass sie gelobt haben, Gott. Wir haben von Simeon und Hanna gehört, aber nicht alle haben so reagiert. Sie haben sich nicht gefreut, sie haben Gott nicht gelobt, sondern als Herodes davon erfährt, heißt es, dass er erschrocken ist. Und nicht er allein, sondern ganz Jerusalem hat sich erschrocken. Und diese Ablehnung, sie brandete in purem Hass. Sie hat dazu geführt, dass Herodes bereit war, alle Kinder, die 2 Jahre und jünger waren, umbringen zu lassen. Aus Hass. Und das hat sich auch weiter durch das Leben von Jesus gezogen. Manchen ging seine Lehre zu weit. Sie haben sich von ihm abgewendet. So weit wollten sie Gott nicht in ihr Leben hineinregieren lassen. Da gehört der reiche Jüngling dazu, aber auch ganze Volksmengen, die auf die Predigt von Jesus sich abgewandt haben. Und nicht nur abgewandt, sondern in Nazareth haben sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen und sie wollten ihn die Klippe runterwerfen. Sie haben sich geärgert. Und im Johannes Kapitel 6, das will ich uns jetzt nicht vorlesen, aber da heißt es, dass sich viele geärgert haben und Jesus an die Jünger diese Frage stellt, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Da ist wieder diese Überzeugung. Wir haben es geglaubt, wir haben es erkannt. Andere haben es nicht. Wir haben wieder diese Zweiteilung. Entweder die Menschen waren für Jesus oder sie waren gegen ihn. Er war und ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und Petrus, er bringt es in seinem Brief sehr gut auf den Punkt. Darum steht auch in der Schrift, sieh, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist der kostbar. Für die Ungehorsamen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, denn sie stoßen sich daran, weil sie dem Wort nicht gehorchen, wozu sie auch bestimmt sind. Und deshalb heißt es auch, deshalb sagt Simeon es auch, dass Jesus zum Fall und zum Aufstehen vieler gereichen wird. Er ist dazu gesetzt. Wer Jesus nicht persönlich als seinen Erlöser annimmt, der wird sich an ihm ärgern. Der wird sich an ihm stoßen. Der wird über ihn drüber stolpern. Und das wird dazu führen, dass er in seine eigene Strafe fallen wird. Wer Jesus aber als seinen Retter aufnimmt, der hat einen Eckstein, der hat eine Grundlage, worauf er sein Lebenshaus aufbauen kann. Für ihn ist er kostbar. Ein Trost, ein Retter. An Jesus scheiden sich also die Geister. Entweder wir sind für ihn oder wir sind gegen ihn. Es gibt keinen neutralen Raum. Sieh, er wird zum Fall und Aufstehen vieler in Israel gesetzt und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Simeon wird hier auch persönlich. Er wendet sich an Maria, indem er sagt, dass ihr ein Schwert durch die Seele dringen wird. Und ich bin mir sicher, dass damit in erster Linie dieser Schmerz der Kreuzigung auch verbunden ist. Maria dabei war, sie das selbst gespürt hat. Aber die Bedeutung geht noch darüber hinaus. Jesus wird hier als das Schwert der Seele bezeichnet. In Hebräer 4, wir kennen alle das Bild vom Schwert, wo es benutzt wird, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das Wort Gottes als Schwert. Und wir wissen, Jesus ist dieses Wort. Er will die Gedanken vieler Herzen aufdecken, er will sie trennen, er will zeigen, wo wir falsch liegen. Er will zeigen, was in unserem Herzen ist. Da ist auch wieder diese Zielrichtung. Er zielt auf unser Herz, nicht auf unsere Umstände in erster Linie. Weil Jesus das Licht ist, wird keine Ecke in unserem Herzen im Dunkeln bleiben können. Alles muss geöffnet, alles muss ausgeleuchtet werden, weil er ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Bei Jesus wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Er wird alles aufdecken. Und es muss auch aufgedeckt werden, weil sonst sehen wir gar nicht, was wir alles ausräumen müssen. Es muss ausgeräumt werden, den alten Sauerteig, er muss herausgefegt werden, um jede Sünde in unserem Leben auszumerzen, damit sie ans Licht kommt, damit Heilung geschehen kann. Und erst wenn wir das erfahren haben, erst dann können wir mit Simeon sagen, Herr, nun entlässt du deinen Diener in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Wie ich bereits erwähnt habe, ich denke nicht, dass Simeon alt war, aber er war jetzt bereit zu sterben. Dem Tod wurde der Schrecken genommen. Er hatte den Retter persönlich gesehen. Und darin liegt der große Unterschied. Nun entlässt du deinen Diener in Frieden. Simeon hat Frieden gefunden. Und diesen Frieden hat er in Jesus gefunden. Jesus ist derjenige, der den Frieden bringt. Er ist der Friedensbringer für Simeon. Jesus war die Erfüllung dieser Sehnsucht, die im Herzen von Simeon war, weil er vom Geist offenbart bekommen hat, er wird den Retter sehen. Und jetzt hat er ihn gesehen. Und er wurde von Gott nicht enttäuscht, wie es Gott vorausgesagt hat, wie er es versprochen hat. So ist es eingetreten. Jesus ist auch der Friedensbringer für jeden anderen Menschen, nicht nur für Simeon. Für jeden, der bereit ist, ihn aufzunehmen, der sich nicht an ihm ärgert und stößt, der nicht über Jesus stolpert und fällt, sondern der sich aufbauen lässt, der sich retten lässt, der sein Herz von Jesus ausleuchten lässt. der bereit ist, sich von Jesus aus dem Sumpf der Sünde herausreißen zu lassen. Da, wo es uns immer tiefer hineinziehen möchte. Da, wo wir die Hilfe von außen brauchen, weil wir aus dem Sumpf nicht mehr selber rauskommen, da kommt Jesus und zieht uns aus diesem Sumpf der Sünde hinaus. Ich möchte dich fragen, haben deine Augen dein Heil gesehen? Hast du schon Jesus als deinen Retter angenommen? Hast du eine Antwort darauf gefunden, wer Jesus für dich persönlich ist? Ist er dein Friedensbringer? Wisst ihr, genau darauf kommt es an Weihnachten an, dass jeder von uns glaubt, dass jeder von uns erkennt, dass jeder in Jesus dieses Heil, diese Rettung sieht und persönlich für sich in Anspruch nimmt. Dass er erkennt, dass Jesus für uns persönlich auf die Erde gekommen ist. Und dass dieser Beweggrund, auf die Erde zu kommen, nur Liebe war. Es war nur die Liebe, die Jesus gedrängt hat, auf die Erde zu kommen. Er musste es nicht. Aber er ist gekommen, um unsere Sünde aufzudecken, um uns da herauszuhelfen, um uns Rettung anzubieten. Kannst du mit Simeon sagen, meine Augen haben dein Heil gesehen? Gott segne uns beim Nachdenken über sein Wort. Amen.